Oder soll ich das wiederholen? Nein, wir sind im 21. Kapitel. Ab Vers 1, aber wir springen ein bisschen zu Vers 19. Paulus grüßte die Versammelten und gab dann einen ausführlichen Bericht über das, was Gott, hört gut zu, finde ich interessant hier, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Seine Zuhörer, er ist in Jerusalem, nicht vergessen, priesen Gott für alles, was sie erfuhren. Dann sagten sie zu Paulus, du siehst, lieber Brüder, dass auch bei den Juden Tausenden von Glauben zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und alle halten sich weiterhin streng an das Gesetz des Mose. Merkt ihr die Betonungen, Unterschiede zwischen den Betonungen? Paulus betont, was die Nichtjuden gemacht haben, wo sie Gott auf dem Weg sind, Jesus Christus kennenzulernen. Die jüdische Ältester Christen schon in Jerusalem betonen, was sie, ich weiß nicht, wichtig finden, dass die Juden zum Glauben an Jesus kommen. Beide sind wichtig, aber es liegt immer noch diese kleine Unterschiede in der Gemeinde. 21. Über dich jedoch hat man ihnen erzählt, du würdest die Juden, die unter den anderen Völkern leben, samt und sonders zum Abfall von Mose auffordern. Indem du lehrst, sie müssten ihre Söhne nicht mehr beschneiden lassen, müssen überhaupt nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben. Was können wir tun, um diesen Behauptungen entgegenzutreten? Schließlich werden unsere Geschwister hier mit Sicherheit erfahren, dass du nach Jerusalem gekommen bist. Ich frage mich, sicher bin ich nicht, es ist schwer daraus zu ziehen von dieser Geschichte, ob Paulus jetzt weiß, schon gewusst hat, und ihm klar geworden ist, dass dieses Streit oder Auseinandersetzung zwischen Juden und Nichtjuden noch nicht aus der Welt geschaffen ist, aus der damaligen Welt. Die Betonung ist für mich, was ich schon erwähnt habe, interessant, dass Paulus betont, dass die Nichtjuden gekommen sind, zum Jesus gekommen sind. Und dass die jüdische Leiter, die Christen, die christliche jüdische Älteste in Jerusalem betonen, dass die Juden eine Beziehung zu Jesus gefunden haben. Ich glaube, das Thema ist immer noch brisant für die Gemeinde, besonders in Jerusalem. Meine Frage für uns, für euch, ist, wie fühlt ihr euch, wenn ein Freund, Freundin, Bekannte, Bekannten ein Thema nicht loslassen kann, das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, oder ein Problem, das man mit dir hat, oder ein Geruch, das man hatte. Ich habe gehört, dass du gesagt hast.
Du meinst Gerücht.
Ja, Gerücht. Danke, Gerücht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und sie versuchen dich in irgendeine Richtung festzunageln, immer noch. Wie fühlst du dich? Wie ist das für dich? Schön, nicht schön. Bequem, nicht unbequem.
Lästig.
Okay. Gutes Wort. Ja. Es stört. Und ich merke, wenn ich das erlebe, dann ist was zwischen mir und dieser Person. Das will ich nicht. besonders wenn diese Beziehung mir wichtig ist. Wenn ich jemanden nicht, den ich nicht kenne, jemanden im Supermarkt oder auf der Straße, den ich nicht kenne, dann kann ich das leichter auch, naja, aber sie würden sowas nicht sagen wahrscheinlich. Hier ist nochmal diese Nachricht. Jemand hat uns erzählt, du würdest die Juden, die unter den anderen Völkern leben, samt und sonders, das ist Neue Genfer, samt und sonders zum Opfer von Mose auffordern. Sie müssen ihre Sünde nicht beschneiden lassen und nicht länger an den Vorschriften des Gesetzes leben. Die Anschuldigung ist, dass Paulus lehrt, dass die Juden nicht mehr nach dem Gesetz leben müssen. Sie müssen ihre Kinder nicht mehr beschneiden, oder die Jungs. Müssen andere Gebräuche nicht folgen. Ich finde das interessant. Das ist fast genau die Anschuldigungen, die wir in Apostelgeschichte 6 finden, bei Stephanus, bevor er gesteinigt worden ist. Sie haben berüchtigte Leute gefunden, ist das das richtige Wort, Frank? die lügen können, wollen. Ja. Dass Stephanus sowas gesagt hat. Und das war Grund genug, ihn zu steinigen. Was auch hier interessant ist, Paulus bestreitet es nicht. Er sagt nicht, nö, sowas habe ich nie gelehrt. Ich bin überzeugt aber, dass Paulus nie das Evangelium widersprochen, etwas gesagt, getan hat gegen das Evangelium. Was Paulus tut, finde ich für mich persönlich bestrebenswert. Er sucht eine Lösung. Er ist offen, eine Lösung für diese Situation in der Gemeinde, aber in der größeren Gemeinde, Gemeinschaft unter den Juden, Nichtjuden, besonders hier mit den Juden, christliche Juden, zu finden. Meine Frage für uns heute, noch eine Frage, war, wie kann Paulus hier in dieser Art und Weise so reagieren? Und er findet sich es nicht nötig, sich zu verteidigen. Schauen wir ein paar Punkte an. Und das kommt nicht aus Apostelgeschichte, hier in diesem Kapitel unbedingt. Es kommt aus zum Teil sein Schreiben von anderen Briefen, den er geschrieben hat. Insgesamt sehen wir, dass Paulus ein klares Ziel für sein Leben gefunden hat, gesetzt hat. Und was dazu gehört hat, war Disziplin. Und er spricht das mehrmals in verschiedenen Arten und Weisen an, besonders in 1. Korinther 9. Für mich gibt es daher nur eins. Und er benutzt ein Beispiel vom Laufen, vom Sport. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen auszwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als eine dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Wie wichtig ist es für dich? Hier, das, was Paulus anspricht. Das, was du glaubst, lebst du aus. Wie gut bist du darin? Wenn du normal bist, wenn du ein gläubiger Mensch bist, der Jesus nachfolgen will, vielleicht können wir sagen, mal gut, mal nicht so gut. Ich habe bis jetzt keinen kennengelernt, der perfekt lebt. Außer mein Herrn, Jesus Christus. Aber das ist das Ziel für uns. Das war sein Wunsch. Der Wunsch von Paulus ist, diese Art von Disziplin auszuleben. Immer besser darin zu werden. Ich weiß, als ich älter geworden bin, ab zwischen 40 und 45, habe ich bemerkt, mit mir, mit Sport, kann ich einfach nicht eine Woche lang nichts tun und dann am Montag wieder voll rein Radfahren. Ohne Problem. Der Körper wird älter. Fitnesslevel ist wichtig, eine gewisse Level zu, ein anderes Wort dafür, Level zu haben, zu pflegen. Und wenn wir geistig das tun, nichts geistlich machen und dann erwarten, dass ich voll dabei bin, im nächsten Augenblick, ist das nicht leicht. Zweitens, seine Vision, wohin er wollte, wozu er alles tut. Er sagt in Philipper 3, 14, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Es hat sein Ziel nicht hier auf die Erde. Schon, er hat Ziele gesetzt, ich will Menschen für Jesus erreichen. Ich will, dass die Nichtjuden Jesus Christus kennenlernen können. Ich will, dass alle Menschen, er ist weit gereist, er wollte auch noch nach Spanien. Ob er das geschafft hat, ist ungewiss. Sein Ziel war im Himmel. Und dieses Ziel kann keiner von uns wegnehmen. Was gehört auch dazu? Ich habe es einfach Mitläufer genannt oder Geschwister. Wir brauchen einander. Und wir brauchen die Fähigkeit, Dinge abzulegen, die uns verhindern. In diesem Lauf bleiben wir bei diesem Bild von Paulus. Wie viele Läufer siehst du im Sommer mit schweren Klamotten an? Sogar manchmal im Winter sieht man Läufer mit nur kurzer Hose, kurzes Hemd, auch ohne Ärmel. Sie wollen, dass nichts sie verhindern, wenn sie laufen. Was verhindert dich in deinem Lauf? Manchmal gibt es Dinge, die wir nicht kennen oder erkannt haben. Da sind unsere Mitläufer, unsere Geschwister manchmal gut für uns. Da müssen wir als Geschwister den Mut haben, mit unserer Schwester oder Bruder zu reden, anzusprechen, in einer Art und Weise, dass sie das gut verstehen können und unsere Liebe spüren, die dahinter steckt. Diese Worte sind nicht unbedingt von Paulus im Hebräerbrief. Man weiß nicht genau, wer Hebräerbrief geschrieben hat. Kann Paulus sein, aber nicht unbedingt. Aber ich liebe diese Gedanken. was der Schreiber malt. Wir sind also von einer großen, scharfen Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Diese Gedanke finde ich schön. Der Himmel als Blick zu haben, mag hilfreich für manche. Für mich war es nie hilfreich. Ich hatte ein Bild von Himmel als Kind, wo ich als Engel, wie ein Engel, auf einer Wolke sitzt und Harfe spielt. Nein, das möchte ich nicht im Himmel machen. Gott sei Dank, ich habe ein anderes Bild vom Himmel und ich bin kein Engel aussehender Mensch und ich sitze nicht auf einer Wolke. Und ich spiele Trompete, aber keine Harfe. Wer weiß. Aber dieser Blick, diese Szene, was er darstellt, finde ich, ist mehr hilfreich für mich. Ich setze mein Ziel auf Jesus. Ich schaue Jesus nach. Ein Mensch, der tatsächlich gelebt hat. Ein Mensch, der Dinge gesagt hat, die manchmal auch schwer sind, aber die mir helfen. Und ein Mensch, den ich verstehen kann. Und ehrlich sagen kann, ich liebe ihn. Ich mag, wie er redet. Ich mag, wie er gelebt hat. Ich finde es super, wie er mit Menschen umgegangen ist. Das möchte ich auch. Herr, hilf mir. Weil ich weiß, ich bin nicht so. Immer. Ich verfehle das Ziel manchmal. Gib mir deine Kraft, meine Augen auf Jesus zu halten. Und viertens. Diesen Blick auf die Ewigkeit zu bewahren. Diese Worte kommen von Paulus. Er schreibt an Timotheus. Er hat für eine Gemeinde gewirkt und es war nicht leicht für ihn. Und er sucht Wege, wie er ihn ermutigen kann. Und er sagt am Ende von 2. Timotheus: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechten Richter, mir an jedem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Wo fängst du an? Welche Worte von diesen Stellen hilft dir in deinem Lauf? Ob es eine Spam-Nachricht über dich ist, eine Falschheit, dass eine Falschheit gesagt worden ist, geglaubt ist, oder du hast wieder erfahren. Ich habe diese Woche gehört, dass einige zu Hause von unseren ukrainischen Geschwistern gebombt worden sind, wo sie aufgewachsen sind. Das tut weh. Ein Freund, ein Ehemann aus der Familie ist krank, liegt am Sterben. Oder du kämpfst mit einer Krankheit, die du nicht wirst. wodurch du keine Hilfe bekommst. Ärztliche oder was auch immer. Wo setzt du deine Augen? Worauf schaust du? Wir haben das Lied vor einige Wochen gesungen und gehört, wenn es um Leiden geht. Casting Crowns. Du gibst und du nimmst. Und das Lied sagt praktisch, egal was du tust, ich preise dich. Ob du gibst oder ob du wegnimmst. Worauf schauen wir? Meine Frage für uns heute. Wie kannst du anfangen, wenn du ganz am Anfang bist und noch nicht einen Glaubensschritt getan hast, Jesus kennenzulernen, sodass du deinen Blick auf ihn setzen kannst? Können wir für dich eine Hilfe sein? Ich bin so beeindruckt von Paulus. Er sah sich nicht als eine herausragende Persönlichkeit, sondern als jemand, der seinen Teil dazu beiträgt, Gottes Plan und sein Ziel zu erfüllen. Und wir sind Diener Gottes, ob du das erkennst oder nicht. Das ist Gottes Plan für uns. Und wir tun unser Bestes, seinen Willen zu tun in unserem Leben. Da ist ein Begriff hier, was nicht sehr stark durchkommt an diesen Stellen. Es gibt andere Stellen, vielleicht lesen wir die nächstes Mal. Wo hat diese Lebensweise und Denkweise für Paulus angefangen? Ja, man kann sagen, als er blind, auf einmal blind geworden ist, auf dem Weg nach Damaskus. Ja. Aber ich finde es immer wieder gut, seine Worte anzuschauen. Und das ist ein Gedanke, was er sagt, als er über die Taufe spricht. Das wollte ich mit euch lesen. Diesen ganzen Abschnitt ist gut, 1 bis 10, aber wir lesen nur 1 bis 5. Wenn jemand das auf Ukrainisch lesen kann, nachher, gleich. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit die Gnade im vollen Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. War nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Ukrainisch? Möchte jemand?
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога.
Paulus sagt hier nicht, ich rede von meiner Erfahrung, aber ich habe den Eindruck, er denkt zurück an diese Zeit, als er Jesus begegnet hat, blind geworden ist. Ananias kommt zu ihm, er wird geheilt, er lässt sich taufen. Aber was er hier betont, finde ich in Vers 4. Sein Leben, unser Leben ist neu geworden. Paulus hat eine neue Lebensenergie gefunden. Er hat Disziplin gelernt. Er hat erkannt, dass sein Heil nicht aus dem Gesetz kommt, dass er das perfekt ausleben muss, kann. Seine Rettung findet er in einem Mann aus Galiläa, der für seine Sünden gestorben und auferstanden ist. Und dadurch ist er frei, befreit, frei Gott zu dienen und das zu tun, was er verlangt, was Gott für richtig hält. Er hat sich für Jesus entschieden. Ich glaube, in dem Augenblick, als er Jesus gesehen hat. Und langsam, er hat einige Jahre dort mit Geschwistern gebracht. Ich glaube, er hat gelernt und hat entdeckt seine Vision für sein Leben. Was es heißt, ein neues Leben zu führen. Was es heißt, eine neue Denkweise zu haben als Nachfolger Jesu. Und er lernte Geschwister kennen und entwickelte langsam diesen Blick auf die Ewigkeit. Und was er beschreibt, ist sein Siegeskranz zu bekommen. Oder, naja, von dem Schreiber in Hebräerbrief. Daher kann, springen wir zurück auf unsere Geschichte für heute, daher kann Paulus, denke ich, mit all diesem Hintergrund einverstanden sein, was wir jetzt in Vers 23 bis 26 lesen, diesen Vorschlag von den Juden, wie Paulus behilflich sein kann für vier Männer, die ein Gelübde verpflichtet haben und danach eine Reinigung unterziehen wollen. Das ist 24b. Aber wozu? Ist die Frage. Dann werden alle sehen, dass von dem, was ihnen über dich erzählt wurde, kein Wort wahr ist und dass du auch in Übereinstimmung mit dem Gesetz lebst und seine Vorschriften befolgst. 26. Paulus war bereit, den vier Männern bei der Erfüllung ihres Gelübdes behilflich zu sein. Und gleich am nächsten Tag begann er zusammen mit ihnen das vorgeschriebene Reinigungsritual. Daraufhin ging er in den Tempel, meldete den Priestern, wann die gesamte siebentägige Reinigungszeit abgelaufen sein würde, damit dann für jeden von ihnen das abschließende Opfer dargebracht werden konnte. Paulus tut, was er Jahre später beschreibt. In 1. Korinther zum Beispiel. Das wäre auch gut in diesem Zusammenhang. 1. Korinther 9, Kapitel 9 und Anfang von 9, 10 und 11, Anfang von 11 zu lesen. Dass Paulus ziemlich alles tun würde, solange es nicht den Willen und Gottes Wort widersetzt oder widerspricht, um die Rede der guten Nachricht weiter am Laufen zu halten. Sein Wunsch ist einfach, nicht Juden und Juden in das Reich Gottes zu bringen. Noch eine Frage an uns heute: Wie kann man alles für alle Menschen sein oder werden? Was heißt das für uns heutzutage in Deutschland in 2024? Als Susan und ich jünger waren, viel jünger, wir waren in verschiedenen Städten, verschiedenen Gemeinden, verschiedene Bundesstädte sogar. Susan ist in Kansas aufgewachsen, ich in Oklahoma. Aber wir beide fanden wir das später interessant. Beide haben gedient als Teenager in den Joy-Bussen der Gemeinden, wo wir aufgewachsen sind. Joy ist das englische Wort Freude, ja. Aber es hieß nicht, so sehen die Busse, Schulbusse aus, und wir haben immer, die Gemeinde hat immer alte Schulbussen gekauft. Die sahen wahrscheinlich so aus. Dann gestrichen und auf Trab gebracht. Heutzutage übrigens sehen die Gemeindebüssen so aus, wie bei meiner Mutter in der Gemeinde. Vielleicht nicht so lang, naja. Und Joy hieß für uns Jesus, others you. Jesus, andere du. Es war ein Begriff, wo man über das zweite Gebot oder erste und zweite Gebot denken könnte. Lieb Gott mit ganzem Herzen, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Heutzutage würde ich das ein bisschen mehr betonen als damals. Diese Basis von einer gesunden geistlichen Selbstliebe. Und wir haben gesungen, wir haben mit den Kindern Bibelgeschichten erzählt, als wir unterwegs in die verschiedenen Nachbarschaften Kinder abzuholen. Ich war ein Läufer, das heißt, ich laufe vom Bus zum Haus, geklingelt und dann mit dem Kind zurück zum Bus. Und Susan hat Bibelgeschichten erzählt, Bibelstunden gemacht. Was würde mit unserer Stadt, mit unseren Nachbarschaften, mit den Familien, die du kennst, bei der Arbeit, wenn wir nach diesem Akronym, wenn das Wort wichtig ist, leben würde. Jesus ist mein Ziel. Ich laufe ihm hingegen. Ich bin an anderen interessiert. Gott schenkt mir eine gesunde Liebe für die Person, die ich bin, die er geschaffen hat. Ich will diese Liebe, die ich für Jesus habe, an anderen weitergeben. Ich will anderen über ihn erzählen. Lass uns lernen, das zu tun. Jesus zuerst zu lieben und dann anderen von ihm zu erzählen. Lass uns beten zum Schluss. Herr, es ist so wichtig, zu erkennen, dass du immer bei uns bist und dass du uns gern deine Kraft und deine Hoffnung immer wieder schenkst. Herr, lehre uns, zeige uns, sprich zu uns, wie wir allen Menschen alles sein können. Natürlich ohne zu sündigen. Wir wollen, dass du König bist, unsere Hoffnung und unser Heil. Wir wollen einen für Christus erreichen. Führe uns immer weiter und nach außen zu den Menschen, mit denen wir Kontakt haben, den wir kennenlernen. Wir wollen allen alles werden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten, wie Paulus das gesagt hat. Wir danken dir für die Kraft durch den Heiligen Geist. Amen. Ein paar Fragen für euch, für heute. Wie kannst du alles für alle Menschen werden? Und warum hatte Paulus deiner Ansicht nach so viel Mut und Entschlossenheit? Woher kam das? Und wie können wir dasselbe Gespür für Gottes Gegenwart in unserem Leben entwickeln? Und direkt aus seinem Leben kam diese Frage: Ist es möglich, dass wir ohne Furcht leben? Wenn ja, wie? Wir haben ein bisschen Zeit heute. Teilen wir uns in zwei Gruppen: Ukrainisch sprechende, Deutsch, oder ich setze mich hinten mit einer englischen Gruppe und tauschen wir aus. Ein, zwei oder alle drei Fragen, aber wahrscheinlich nur eine oder zwei Fragen könnt ihr angucken. Ja? Eine Gruppe hier und eine Gruppe hier vorne rechts.